Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 18. Mai. Heute mit diesen Themen. Global starben letztes Jahr mehr Menschen durch die Todesstrafe als in den letzten 45 Jahren.
Wir haben extreme Fortschritte erzielen können im Bereich Todesstrafe. Es haben sich so viele Länder dazu bekannt, die Todesstrafe abzuschaffen oder sie nicht mehr anzuwenden. Diesen Trendumkehr jetzt zu beobachten, das alarmiert und gibt einem zu denken.
Sagt Beat Gerber vom Amnesty International Schweiz. Und die Badesaison im Marzili kann starten. Denn die erste Etappe der Freibad-Sanierung war erfolgreich.
Es freut mich, wenn alle das Marzili weiter so genießen können, wie sie es damals verlassen haben, bevor wir mit den Bauarbeiten begonnen haben.
Sagt Stadtbaumeister Thomas Pfluger und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und beginnen mit einer Zahl. 281. So viele Meldungen sind im vergangenen Jahr bei der LGBTIQ-Helpline der Dachverbände Transgender Network Schweiz, Lesbenorganisation Schweiz und Pink Cross eingegangen. Die Verbände haben ihren Hate-Crime-Bericht anlässlich des gestrigen Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit in der Hobbit veröffentlicht. Noah Bio mit den Details.
Es geschieht auf der Straße, im Tram, am Bahnhof oder im Park. Hate Crime gegen LGBTIQ-Personen. 261 Meldungen hat die Helpline der LGBTIQ-Dachverbände im letzten Jahr verzeichnet, den Großteil davon im öffentlichen Raum. Damit ist die Zahl der Meldungen das dritte Jahr in Folge auf sehr hohem Niveau. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, wie ein Vergleich von städtischen und kantonalen Meldetools zeigt. Die häufigste Form der Gewalt sind dabei verbale Übergriffe. Diese können lang anhaltende psychische Folgen haben, wie der Hate-Crime-Bericht zeigt. Mehr als die Hälfte der Betroffenen berichten von psychischen Belastungen. Für manche sind die Konsequenzen besonders einschneidend, wie das Beispiel eines 22-jährigen Studenten zeigt. Ein Kommilitone hat ihn bei seinen Eltern geoutet. Weil der Student zu Hause wohnt und von den Eltern finanziell abhängig ist, hatte dies ernsthafte Konsequenzen. Im Bericht fällt eine Zahl besonders auf. 2/3 der TäterInnen sind männlich. Die Dachverbände fordern nun, dass die Maßnahmen im Nationalen Aktionsplan gegen Hate Crime gegenüber LGBTIQ-Personen des Bundes schnellstmöglich umgesetzt werden. Betroffene von Hate Crime gegen LGBTIQ-Personen können sich bei der Helpline melden unter 0800 133 133 oder per Mail hello@lgbtiq-helpline.ch.
Wir kommen nun zu einer Nachricht aus dem Kanton Bern. Höhere Studiengebühren für ausländische Staatsangehörige sorgen für Unmut.
Das Berner Kantonsparlament erhöhte die Studiengebühren, damit sich die Studierenden stärker an den Kosten beteiligen. Dies betreffe vor allem Studierende aus dem Ausland, da bei ihnen kein Geld aus dem Wohnkanton nach Bern fließt. Mit der Gebührenerhöhung will der Kanton finanzielle Löcher stopfen, denn künftig sollen weniger Bundesgelder in die Tertiärbildung fließen. Die Tageszeitung Der Bund berichtet, dass man beispielsweise an der Hochschule der Künste Bern nun deutlich weniger Anmeldungen aus dem Ausland verzeichne, denn verglichen mit anderen Kunsthochschulen zahlen Auslandsstudierende im Kanton Bern nun fast doppelt so viel. Die Berner Fachhochschule befürchtet finanzielle Einbußen. Wie lange Bern an den höheren Ausgaben festhalten kann, ist ungewiss. Eine Bedingung der neu ausgehandelten EU-Verträge ist, dass die Schweiz Studierende aus EU-EFTA-Staaten nicht anders behandeln darf als jene aus dem Inland. Die Verträge kommen voraussichtlich 2028 vors Stimmvolk.
Der Kanton Bern und der Touring Club Schweiz, TCS, bauen das Angebot für Fahrzeugprüfungen aus.
Ab sofort können FahrzeughalterInnen ihre Fahrzeuge auch ohne Mitgliedschaft oder Prüfaufgebot beim TCS prüfen lassen. Die Preise entsprechen jenen des Straßenverkehrsamts.
Zu einer Nachricht aus der Schweiz. Ein Bericht des Bundesamtes für Umwelt, BAFU, zeigt, dass die Maßnahmen zur Regulierung des Wolfbestandes Wirkung zeigen.
Das BAFU genehmigte 2025-26 den Abschuss von rund 115 Wölfen. Das Wachstum der Wolfspopulation konnte somit gebremst werden. Die Anzahl der Rudel steigt weiter an. Neben der proaktiven Regulierung durch präventive Abschüsse bleibe der Herdenschutz ein zentraler Pfeiler im Umgang mit dem Wolf und trage wesentlich dazu bei, Schäden an Nutztieren zu verhindern.
Wir blicken ins Ausland, zuerst nach Albanien. Das Land hat den Bau eines luxuriösen Inselresorts durch ein Unternehmen genehmigt. Dieses steht mit Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Verbindung.
Auf dem Meeresgrund westlich der Insel Sasan liegen jedoch auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern Artilleriegeschosse aus dem Zweiten Weltkrieg sowie U-Boot-Minen und Tonnen von Sprengstoff, die nicht detoniert sind. Darüber berichtet das Balkan Investigative Reporting Network. Um die Investitionen zu erleichtern, änderte die albanische Regierung Bestimmungen über Schutzgebiete, die den Empfehlungen der Europäischen Union widersprachen. Zudem änderte sie das Gesetz über Touristenhäfen, um Verträge ohne Ausschreibung für strategische Investoren zu ermöglichen. Der Ausschuss für strategische Investitionen hat nun das Verteidigungsministerium damit beauftragt, die Insel und das umliegende Meer von Blindgängern zu räumen. Dies erfordert enorme finanzielle Mittel, zudem sei unklar, wo die Blindgänger entsorgt werden sollen.
In die Demokratische Republik Kongo. Die WHO erklärt den Ebola-Ausbruch zum Notfall von internationaler Tragweite.
Die Weltgesundheitsorganisation warnte gestern, dass das tatsächliche Ausmaß der Fallzahlen und der Ausbreitung noch unklar sei, verzichtete jedoch darauf, einen Pandemienotstand auszurufen. Darüber berichtet Africa News. Ein hohes Risiko für eine weitere Ausbreitung bestehe in allen angrenzenden Ländern. Das Afrikanische Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention teilte am Samstag mit, dass 88 Menschen gestorben seien bei mindestens 336 Verdachtsfällen. Ärzte ohne Grenzen bezeichnete die rasche Ausbreitung als äußerst besorgniserregend und bereitet eine groß angelegte Hilfsaktion vor. Zu den Symptomen der Krankheit zählen Fieber, Blutungen und Erbrechen. Die tödliche Viruserkrankung ist durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragbar. Sie kann zu schweren Blutungen und Organversagen führen.
Nach China. Für morgen Dienstag und Mittwoch ist ein Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Peking geplant.
Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte laut chinesischen Staatsmedien, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Russland und China habe sich, Zitat, kontinuierlich vertieft und gefestigt, Zitat Ende. Dieses Jahr dauert die strategische Partnerschaft beider Länder genau 30 Jahre an, wie der britische Guardian berichtet. Chinas vertiefte Beziehungen zu Russland geben im Westen Anlass zur Sorge, insbesondere seit der Vollinvasion auf die Ukraine durch Russland. Chinas wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung für Russland habe dazu beigetragen, den Konflikt aufrechtzuerhalten, so westliche DiplomatInnen und AnalystInnen. Die beiden Männer sind sich mehr als 40 Mal begegnet, was die Treffen von Xi mit westlichen Staats- und Regierungschef bei weitem übertrifft. Der bilaterale Handel zwischen China und Russland ist seit 2022 auf ein Rekordniveau gestiegen. China nimmt mehr als ein Viertel der russischen Exporte ab, darunter fossile Brennstoffe im Wert von mehr als 360 Milliarden Dollar.
Und zum Schluss noch ein Blick nach Südwestasien.
In Gaza bilden sich immer längere Schlangen vor den Bäckereien, da Israel die Einfuhr von Treibstoff und Mehl einschränkt. Darüber berichtet Al Jazeera. Der Leiter des Medienbüros der Regierung von Gaza erklärte letzten Monat, dass das Gebiet täglich etwa 450 Tonnen Mehl benötige, aber nur 200 Tonnen täglich das Gebiet erreichten. Seit dem Angriff durch die USA und Israel auf Iran sind die Grenzübergänge nach Gaza teilweise geöffnet, doch der Verkehr ist begrenzt. Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte am Samstag, dass sich die Gesamtzahl der Opfer seit dem 2. März auf fast 3.000 Tote und fast 10.000 Verletzte beläuft. Euronews berichtet, dass im einzigen Atomkraftwerk der Vereinigten Arabischen Emirate gestern ein Feuer ausgebrochen sei. Dies nachdem iranische Drohnen die Anlage getroffen hatten. Die Behörden bezeichneten den Angriff als, Zitat, unprovozierten Terrorakt. Zitat Ende. Verletzte oder austretende radioaktive Stoffe habe es demnach nicht gegeben. Gestern Abend hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social dem Iran erneut mit drastischen Konsequenzen gedroht. Falls das Land nicht schnell auf die Forderungen der USA eingehe, werde vom Iran, Zitat, nichts übrig bleiben. Zitat Ende.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm. Wir blicken noch aufs Wetter. Morgen Dienstag ist es tagsüber sonnig und teils bedeckt bei bis zu 17 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Rekordwert bei Hinrichtungen. 2025 wurden weltweit rund 2700 Menschen in 17 Ländern hingerichtet. So viele wie seit 1981 nicht mehr. Ganze zwei Drittel mehr als noch im Jahr davor. Das zeigt der heute veröffentlichte Bericht zur Todesstrafe vom Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation alarmiert. Sarah Heinzmann berichtet.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verschreibt sich seit den 1970er Jahren mitunter der Abschaffung der Todesstrafe. Und Amnesty International spricht bei diesen neuen Zahlen von einer regelrechten Trendwende. Was dabei zu beachten ist, die Zahlen könnten tatsächlich noch um einiges höher sein. In diesen 2700 Betroffenen sind diejenigen aus China noch nicht mitgezählt. Denn hierzu gibt es keine zuverlässigen Zahlen, weil China Daten zur Todesstrafe als Staatsgeheimnis betrachtet. Dazu Bert Gerber, Mediensprecher von Amnesty International.
Wir haben aufgehört, Zahlen zu China zu veröffentlichen, weil die Gefahr zu groß ist, dass die Behörden die Statistiken verfälschen und manipulieren. Wir sprechen deshalb seit mehreren Jahren jetzt schon nur von Schätzungen in der Größenordnung von Tausenden von Hinrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass China weiterhin die Spitze der Hinrichter weltweit anführt und dass die Zahlen, die bekannt sind und teilweise aus dem Land tröpfeln, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist.
Es wird davon ausgegangen, dass in China tausende Menschen zum Tode verurteilt und hingerichtet werden. Die Behörden in China würden die Todesstrafe gezielt einsetzen, um politische Botschaften zu senden, so Bert Gerber.
China wendet die Todesstrafe gerade bei Finanzdelikten, bei Betrug offensiv ein. Das geht es offenbar eben um eine Disziplinierung auch der Gesellschaft, auch Teile der Eliten, um hier Ruhe und Ordnung vermeintlich durchzusetzen. Also es ist ein Mittel, um Kontrolle auch hier in einem autoritären System eigentlich festzusetzen.
Tausende Menschen wurden in China im vergangenen Jahr hingerichtet. Wie viele exakt, das weiß man nicht. Was man hingegen mit Sicherheit weiß, letztes Jahr wurden weltweit so viele Personen hingerichtet wie seit 1981 nicht mehr. Und dieser globale Anstieg von Todesstrafen ist vor allem auf den Iran zurückzuführen. Über 2000 Personen fanden durch den Strick den Tod.
Wir beobachten bei Amnesty, wie die Todesstrafe im Iran gezielt dafür eingesetzt wird, die Bevölkerung einzuschüchtern und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Also die Todesstrafe ist ein zentrales Instrument eines autoritären Systems.
Ist also damit zu rechnen, dass im Iran der Trend gegen oben bei Todesstrafen anhält?
Das ist leider zu befürchten. Gerade jetzt auch seit die USA und Israel den Iran angegriffen haben, Ende Februar, sind mindestens 25 Personen nach äußerst unfairen Verfahren hingerichtet worden. Darunter sind nicht nur angebliche Spione Israels und der USA, sondern auch Demonstrantinnen und Dissidentinnen und eben Menschen, die auf die Straße gegangen sind und gegen das Regime protestiert hatten. Leute, die sich dem Regime widerstellen, werden als Staatsfeinde hingestellt und als die nicht nur das Land Iran gefährden, sondern Religion und Gott. Und das führt zu dieser massiven Repressionswelle, die anhalten wird. Das ist leider zu befürchten.
Dieser Anstieg sei zu verstehen in einem internationalen Kontext von Entfesselung der Gewalt und Straflosigkeit.
Wir arbeiten seit 1977 gegen die Todesstrafe. Es ist eines der ersten und wichtigsten Themen von Amnesty, das uns seit Gründung auch unserer Bewegung begleitet. Wir haben extreme Fortschritte erzielen können im Bereich Todesstrafe. Es haben sich so viele Länder dazu bekannt, die Todesstrafe abzuschaffen oder sie nicht mehr anzuwenden. Diesen Trendumkehr jetzt zu beobachten, das alarmiert und gibt einem zu denken.
Der Appell an die internationale Gemeinschaft ist heute also klar: Beim Kampf gegen die Todesstrafe sollte man aktuell nicht nachlassen.
Rabe Info.
Bald lockt das Wetter an und in die Aare. Für Bern wichtig ist das Freibad Marzili, das größte und meistbesuchte Flussbad der Schweiz. Die Gesamtsanierung des Freibads Marzili startete im September. Heute Morgen informierte die Stadt vor Ort. Am 23. Mai wird das Schwimm- und Bootsverbot in der Aare aufgehoben. Der Uferweg und das Gaswerk Areal sind wieder offen. Auch das Freibad Marzili öffnet an diesem Tag, doch vorerst noch ohne Schwimmbecken. Diese sind dann am 13. Juni begehbar. Stadtbaumeister Thomas Pfluger erklärt, was sich in der ersten von vier Etappen verändert hat.
Bei vielen Dingen, die wirklich auch kostenintensiv sind, sieht man am Schluss vielleicht gar nicht so viel. War auch ja die Aufgabe, das Marzili gar nicht stark zu verändern. Aber was man sieht, es ist ein deutlich aufgewerteter Kinderspielbereich. Wir haben ein Kinderplanschbecken, wir haben auch eine große Beschattung dieses Bereichs. Also es ist für Kinder, Familie, ist wirklich, Kleinkinder, ist jetzt wirklich eine deutliche Aufwertung spürbar. Dann haben wir im Nichtschwimmerbereich neu auch diese Nichtschwimmerbecken, die beiden mit der Modellierung der inneren Form ein seichtes Einsteigen sichern können. Wir haben auch Sitztreppen eingeführt. Also das sind Dinge, die helfen natürlich jetzt auch im Nichtschwimmerbereich. Und dann schlussendlich haben wir natürlich eine Sicherheit erreichen können, mit dem, dass die Badwassertechnik jetzt erneut wird, dass das Bad nicht ausfällt, also dass jetzt wirklich für die nächsten Jahrzehnte Schwimmerinnen und Schwimmer im Marzili schwimmen können und das genießen können.
Sie haben von einer erfolgreichen Etappe gesprochen. Was waren trotzdem jetzt die Herausforderungen bei dieser ersten Etappe?
Also die größte Herausforderung ist sicher im Lieferketten-Thema, was man heute im Bauwesen hat. Also man hat ja die Anlagen erneut, die ganze Badwassertechnik, das ist sehr viel Elektronik, sehr viel Technik. Und da ist es heute nicht mehr so selbstverständlich, dass man das rechtzeitig geliefert bekommt. Da gibt es große Abhängigkeiten, die man nicht immer ganz durchblicken kann. Wir können jetzt zurückblicken und sagen, das hat gut geklappt. Aber das sind so Dinge, die sieht man gar nicht. Alles andere, das Sichtbare, wie der fehlende Rollrasen, der jetzt noch kommt, wie dieses Segel über dem Kinderbereich, das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Das kommt, das sind die einfacheren Dinge, die eben sichtbarer sind.
Die Badesaison kann wieder stattfinden im Freibad Marzili. Worauf freuen Sie sich? Was kommt jetzt dann noch auf die Bauarbeiten zu?
Wir machen ja diese Umbauarbeiten, diese Sanierungsarbeiten in vier Etappen. Die zweite Etappe ist vielleicht eine, die für den Betrieb die wichtigere ist. Dass es wird da ein neues Betriebsgebäude geben. Das ist so ein kleiner Werkhof für das Sportamt, das, wo die Gerätschaften sind. Wir werden neue Büvetten einrichten in den peripheren Badwärterhäuschen, die es ja gibt hier auf der Anlage. Aber das sind alles noch so nicht die großen Dinge. Die Garderoben werden noch aufgefrischt. Aber die dritte Etappe wird dann wirklich auch das Gesicht des Marzilis verändern. Da werden wir mit dem neuen Hauptgebäude, dem neuen Eingang, dem neuen Empfang, dem neuen Zugang deutlich markieren und verändern. Es freut mich, wenn alle das Marzili weiter so genießen können, wie sie es damals verlassen haben, bevor wir mit den Bauarbeiten begonnen haben. Ich hoffe, diesem Anspruch nichts zu ändern. Das war ja wirklich in den Umfragen, die wir ihm davor gemacht haben, immer von allen Seiten gekommen. Macht nichts, so lassen wir es ist. Ich hoffe, das haben wir erreicht. Also das wäre mein Wunsch, dass das so wahrgenommen wird.
Das war Stadtbaumeister Thomas Pfluger.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Montag, den 18. Mai. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Biu, Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und das nächste Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.